Ja, liebe Denise, sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank. Tatsächlich danke dafür, dass wir die Möglichkeit haben, hier unsere Forschungsergebnisse ein bisschen präsentieren zu können, mit Ihnen diskutieren zu können. Und wie Sie es gerade gehört haben, in der Abteilung für Zytologie, in der Abteilung, die ich leite, wir beschäftigen uns mit der einzelnen Zelle. Wie funktioniert eine einzelne Zelle? Wie kommuniziert sie mit anderen Zellen? Wie bewegt sie sich und wie teilt sie sich? Und ja, ich beschäftige mich eben mit Nerven- und Gliazellen und heute legen wir den Fokus dabei auf einen Tumor, der aus einem bestimmten Gliazelltyp entstehen kann. Und ich möchte Ihnen präsentieren, welche Schwierigkeiten gibt es, diesen Tumor überhaupt zu verstehen? Was zeichnet solche Tumorzellen aus? Was gilt es zu beachten? Und ich möchte Sie ein Stück weit in das Labor mitnehmen, denn ich bin Grundlagenforscher, ich bin Naturwissenschaftler und ich möchte Sie mitnehmen in unser Labor und Ihnen zeigen, welche Ideen haben wir, welche Ideen müssen wir aber auch wieder verwerfen, wo können wir aber möglicherweise auch neue Lösungsansätze aufzeigen, die wir dann nutzen können. Bevor wir so weit kommen, hier sehen Sie ein MRT-Bild des menschlichen Kopfes, etwa so genau in der Mitte durchgeschnitten. Und Sie sehen hier Großhirnanteile, Kleinhirnanteile, Hirnstamm, das Rückenmark. Und wenn wir ein solches Gehirn in der medizinischen Ausbildung herausnehmen und so in der Hand halten, das hat dann etwa 1200 bis 1400 Gramm Gewicht. In einem solchen Gehirn sind verschiedene Zelltypen lokalisiert. Das sind zum einen die grauen Zellen, die Nervenzellen, die Neurone und zum anderen sind es Gliazellen. Glia, ein Begriff, der von Rudolf Virchow 1856 eingeführt wurde. Glia steht für Kitt, Leim. Der Herr Virchow hatte die Idee, dass diese Zellen, diese Gliazellen, das Nervengewebe zusammenhalten, eine Stützfunktion haben. Mittlerweile wissen wir, es gibt noch viele, viele andere Funktionen, die diese Gliazellen übernehmen. Und ein Stück weit möchte ich Ihnen das dann auch gleich mal aufzeigen. Wenn wir ein solches Gehirn frontal schneiden, dann sehen Sie in einem solchen Frontalschnitt direkt zwei unterschiedlich gefärbte Bereiche. Sie sehen außen einen Bereich 4, 5, manchmal 6, 7 Millimeter dick, der eher bräunlich-gräulich erscheint. Das ist der Rindenbereich. Und zentraler gelegen davon sehen Sie so weißliche Bereiche. Das ist das Mark. Wie bei einem Baumstamm, außen die Rinde, innen das Mark lokalisiert. Wo liegen jetzt unsere Zellen in dieser Struktur? Wo sind diese lokalisiert? Nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil liegen die Nervenzellen gerade in diesem äußeren Bereich in der Rindenzone. Und die Nervenzellen sind dabei stark und hochgradig organisiert. Sie sehen das hier, die liegen nicht einfach wild durcheinander, sondern hier ist ein Beispiel aus einem sechsschichtigen Cortex-Areal, aus einem Rindenbereich mit sechs Schichten, wo die hochorganisiert drin vorkommen. Es gibt andere Bereiche, hier zum Beispiel sehen Sie auch, oder dort sehen Sie auch diese dunklere Farbe, dort liegen Nervenzellen, auch organisiert, aber anders organisiert. Der grundsätzliche Aufbau der Nervenzelle ist dabei immer sehr gleich, morphologisch sehr gleich. Wir haben einen Zellkörper hier in der Mitte und von einem Zellkörper gehen ein oder mehrere Dendriten ab, die nach zum Beispiel zur Oberfläche ragen und an der anderen Seite, am anderen Pol geht in der Regel ein Axon ab, ein relativ dünner, langer Fortsatz. Was für Funktionen haben diese Nervenzellen? Sie dienen der Informationsaufnahme, Verarbeitung und Weiterleitung. Die Aufnahme der Information erfolgt in der Regel über die Dendriten. Das sind die Antennen. Wie Antennen liegen diese Dendritenbäume in der Umgebung und nehmen Signale von anderen Nervenzellen oder, je nachdem in welchem Organ wir uns befinden, im Auge zum Beispiel auch, Sinnesreize direkt aus der Umwelt auf. Die Information wird verarbeitet in irgendeiner Form entlang des Dendriten und auch natürlich im Zellkörper. Und diese verarbeitete Information verlässt die einzelne Nervenzelle wieder über das Axon, welches dann mit anderen Nervenzellen in Kontakt treten kann oder zum Beispiel auch mit anderen Erfolgsorganen, zum Beispiel der Muskulatur. Wenn ich jetzt hier mit meiner Hand greife, kommt dieser Befehl irgendwo vom Rückenmark und der Befehl ist wiederum koordiniert von einem bestimmten Bereich in meinem Gehirn, dass dieser Greifimpuls erfolgt. Der zweite Zelltyp, und um den geht es heute viel mehr, das sind die Gliazellen. Während wir etwa 100 Milliarden Nervenzellen haben, sind die Gliazellen in ihrer Anzahl etwa 10-mal so stark. 10-mal so viel. Eine unvorstellbar große Zahl an Gliazellen. Und es gibt unterschiedliche Typen von Gliazellen. Das sind einige, die hier aufgeführt sind. Wir sehen zum Beispiel ein Gliazelltyp, den Oligodendrozyt. Der Oligodendrozyt bildet um einen Fortsatz einer Nervenzelle, um ein solches Axon, eine Schutzhülle. Wie bei einem elektrischen Kabel, ein Kupferkabel, was durch einen Plastikmantel umhüllt ist, damit ein Strom dort vernünftig fließen kann und es nicht zu Kurzschlüssen mit anderen parallel vielleicht liegenden Kabeln kommt. So erfolgen auch hier elektrische Isolation über Oligodendrozyten. Mikroglia sind Abwehrzellen im Gehirn. Astrozyten sind für die Stoffversorgung, Nährstoffversorgung besonders wichtig. Also wir haben unterschiedliche Funktionen. Elektrische Isolation, Oligodendrozyten, Ernährungsstoff- und Flüssigkeitstransport, insbesondere Astrozyten und Abwehrfunktionen. Und heute fokussieren wir uns ein wenig auf diese Astrozyten, denn die Astrozyten, aus diesen Astrozyten können Tumore des Gehirns entstehen. Das ist nicht der einzige Mechanismus, wie es zu einem solchen Glioblastom kommen kann, aber ist einer. Wie verhalten sich normale, gesunde Astrozyten? Astrozyten bilden im Gehirn die Blut-Hirn-Schranke. Astrozyten sind etwas sternförmig in ihrer Ausprägung, Morphologie. Dabei greifen einige Fortsätze, so wie Sie das hier sehen, an eine Kapillare, an ein kleines, ganz dünnes Blutgefäß an. Sie docken mit den Füßchen dort an und nehmen aus diesen Blutgefäßen selektiv für das Nervengewebe wichtige Substanzen auf. Das ist also gut, das ist positiv. Nicht planlos sollen alle möglichen Substanzen, auch schädliche Substanzen, in das Gehirn eindringen. Nein, hier gibt es eine Barriere, eine Blut-Hirn-Schranke, in der die Astrozyten dafür sorgen, dass selektiv Nährstoffe aufgenommen werden. Auf der anderen Seite sind diese Astrozyten dann im Kontakt mit den Nervenzellen und geben an diese die Nährstoffe weiter. Eine ganz wichtige Funktion. Astrozyten sind dabei auf eine ständige Erneuerung und Regeneration angewiesen. Während sich Nervenzellen im Gehirn nur an ganz bestimmten Stellen teilen können und auch neu entstehen können, und in der Masse ist es auch nicht sehr viel, diese Regeneration des Nervengewebes, müssen sich Gliazellen und auch Astrozyten ständig erneuern und ständig teilen. Auch das ist wichtig. Problematisch wird es dann, wenn diese kontrollierte Erneuerung und kontrollierte Regeneration eben den Kontrollbereich verlässt und sich diese Astrozyten unkontrolliert weiter teilen. Wachsen ohne Kontrolle. Und bei Wachstum ohne Kontrolle, da sind wir beim Begriff des Tumors. Und der Tumor selbst, das ist die Definition, die unsere Medizinstudenten lernen müssen. Tumor ist dadurch gekennzeichnet, dass es eine abnorme Gewebeneubildung stattfindet, die überschießend und ohne Koordination mit dem umliegenden Gewebe wächst. Dabei unterscheiden wir gutartige von bösartigen Tumoren. Die gutartigen sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass sie ein langsames Wachstum haben, eine langsame Zellteilung und dass sie gut abgrenzbar sind. Die bösartigen Tumore, und dazu gehört das Glioblastoma multiforme, was wir heute besprechen, ist gekennzeichnet durch ein schnelles Wachstum, das heißt häufige Zellteilungen und auch die Abgrenzbarkeit dieses Tumors ist sehr schlecht. Der Tumor wandert in das umgebende Gewebe ein, ohne scharfe Grenzen zu bilden. Das macht es schwierig in der Therapie. Wichtig für Tumore ist die Nährstoffversorgung. Ein Tumor, der wächst, eine Zelle, die wächst, die sich teilt, die braucht Nährstoffe, um ja, dieses Zellwachstum aufrechtzuerhalten. Und der Tumor hat sich ganz generell, unabhängig davon, ob wir uns im Nervengewebe befinden oder in anderen Organen, haben sich die Tumore darauf spezialisiert, Substanzen auszuschütten, die Blutgefäße anlocken und mit denen sie die eigene Nervstoffversorgung idealerweise begünstigen. Das funktioniert folgendermaßen. Sie sehen dort oben einen Faktor, der ist etwa seit 40 Jahren in der Tumorforschung bekannt. Das ist das VEGF. V steht für vaskulär, das Gefäß. Das E für endothelial, das sind diese Zellen, die die innere Wand des Gefäßes ausmachen. Und GF steht für Growth Factor, Wachstumsfaktor. Das heißt, die Tumorzelle schüttet einen Stoff aus, der benachbarte Blutgefäße dazu bringt, in Richtung des Tumors zu wachsen und den Tumor zu durchdringen, damit viele Nährstoffe zum Tumor kommen. Die Frage, die wir uns jetzt etwa seit sechs Jahren stellen im Labor, ist die, gibt es auch eine direkte Wirkung von VEGF auf Nerven- und Gliazellen. Denn dieser Name VEGF ist ja nun mal von Wissenschaftlern gemacht, weil zunächst erkannt wurde, es ist ein Faktor, der Gefäße anzieht. Und wir haben jetzt immer die Vorstellung, okay, Gefäße sind also offensichtlich die Zielkandidaten, aber vielleicht gibt es noch ganz andere. Das erforschen wir jetzt seit einigen Jahren und so konnten wir in ersten Versuchen zeigen, Daniel Föhring in seiner Doktorarbeit, mittlerweile Hämato-Onkologe in Duisburg, der konnte zeigen, dass wenn man hier aus einer Kapillare einen ganz kleinen, feinen, konstanten Fluss von VEGF auf eine Nervenzelle ablässt, das ist eine Nervenzelle mit dem Axon und dem Wachstumskegel, also einer Spitze der Nervenzelle, die wächst, dann wird dieser Wachstumskegel von diesem VEGF-Signal angelockt. Und wir haben das aufgegriffen in einer Doktorarbeit von Frau Laura Olbrich, die in Düsseldorf jetzt mittlerweile klinisch tätig ist. Und da haben wir uns das Zytoskelett, das innere Gerüst angeschaut und wir sehen, dass insbesondere diese roten Anteile, das sind die ganz feinen, dünnen Mikrofilamente in einer Zelle, dass die sehr stark dieses Wachstum in Richtung der VEGF ausschüttenden Quelle hin steuern. Das heißt, wir konnten damit erstmal zeigen, dass VEGF nicht nur einen Effekt auf Gefäße hat, sondern auch im Nervensystem auf Nervenzellen direkt ausübt. Nachdem wir diesen Punkt so für uns geklärt haben, eigentlich schon, wenn man ehrlich ist, ein bisschen parallel, haben wir uns auch mit dem glialen System ins zentrale Nervensystem beschäftigt. Das ist Frau Dr. Wüstefeld, die jetzt in Bochum, Josefshospital, mittlerweile arbeitet. Und während ihrer Doktorarbeit hat sie sich die Astrozyten genauer angeschaut und den Effekt von VEGF auf die Astrozyten. Denn, zur Erinnerung, aus den Astrozyten können Astrozytome, können Glioblastome multiforme sich entwickeln. Ist eine Quelle. Wir haben dabei geschaut, welchen Einfluss hat dieses VEGF denn auf die Astrozyten hinsichtlich Kommunikation, hinsichtlich Zellteilung und hinsichtlich Zellbewegung in diesen Zellen? Und wir gehen dabei bei uns in der Grundlagenforschung in das Zellkulturlabor und Sie sehen hier, wir können aus dem Hirngewebe unter ganz sterilen Bedingungen können wir einzelne Zellbestandteile extrahieren. Wir können Gliazellen isolieren, wir können Nervenzellen isolieren oder wir können auch Mischkulturen anlegen von diesen Zellen. Und wenn wir so eine Kultur angelegt haben, können wir damit über mehrere Wochen bis zu Monaten Experimente durchführen. Und wir können dann experimentell Bedingungen verändern, wie sie, das ist die Idee dabei, dahinter, wie sie auch zum Beispiel bei der Therapie vom Glioblastom eingesetzt werden. Um genau zu schauen, wie verhält sich denn die einzelne Zelle jetzt unter dem Einfluss von dieser oder jener Substanz. So sehen solche Zellen in Zellkultur aus. Links oben ein lichtmikroskopisches Bild, das ist ein Fluoreszenzmikroskopisches Bild und das ist ein Rasterelektronenmikroskopisches Bild. Sie sehen hier eine Mischkultur. Die grünen Zellen, die Sie hier sehen, das sind Gliazellen, das sind Astrozyten, die relativ dicht zueinander liegen und die mit ihren Fortsätzen untereinander Kontakte bilden. Das Blaue, was Sie sehen, das sind die Zellkerne. Sie sehen also, es sind ganz viele Zellen dort auf einem Haufen. Nicht alles davon sind Astrozyten, aber diese grünen Zellen, die interessieren uns insbesondere. So, und was machen wir dann? So sieht ein Versuchsstand bei uns oben im Labor aus. Das ist ein Mikroskop mit einer Mikroinjektionseinrichtung und das ist so ein bisschen Telespiele. Also gerade die jungen Doktoranden sind da bestens durch die ganzen PlayStation-Erfahrungen vorbereitet für diese Techniken. Die müssen also so einen Joystick benutzen und müssen mit dem Joystick mikrometergenau, nicht millimetergenau, mikrometergenau eine ganz feine, ganz dünne Nadel an einer einzelnen Gliazelle platzieren, können die dann anpieksen und können in diese einzelne Zelle eine Substanz bringen oder abladen, die dann dort verbleibt und uns etwas anzeigen kann. Und wir machen das zum Beispiel, um dort eine Substanz abzuladen, die uns anzeigt, ob die eine Gliazelle mit anderen Gliazellen kommuniziert. Und das Ganze sieht so aus. Sie sehen hier so ein Beispiel unter Kontrollbedingungen. Diese hellere Zelle in der Mitte, die ist mikroinjiziert. Und von der einen Zelle aus hat sich diese Substanz in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zellen zum Beispiel hier ausgebreitet. Das heißt, die Zelle redet mit ihren Nachbarzellen. Wir untersuchen jetzt, macht VEGF, was von Tumoren ausgeschüttet wird, fördert das in irgendeiner Weise die Gespräche dieser Zellen miteinander, die Zellkommunikation? Und wir können sagen, ja, das tut es. Es ist wieder nur eine Zelle injiziert, aber viel mehr Zellen kommunizieren jetzt mit dieser Zelle. Sie tauschen sich aus. Was sie sich sagen, kann ich Ihnen nicht sagen. Kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wir versuchen, diese Signale zu entschlüsseln, aber sie sprechen miteinander. Möglicherweise ist das auch eine Idee, wo man reinhauen müsste, um diese Kommunikation herunterzuregulieren. Ja, dass wir die Zellen eben nicht, die späteren Tumorzellen eben nicht mit anderen Zellen kommunizieren lassen. Wir haben außerdem geschaut, fördert VEGF auch das Zellwachstum der Astrozyten oder der Gliazellen in sich? Und auch da, ja, das tut es. Und zwar ganz massiv, wenn wir eine solche Zellkultur mit VEGF inkubieren, steigt die Zellteilungsrate massiv an. Und wenn wir das über 2 Tage tun, das sind immer dieselben Vergrößerungen, sehen Sie zusätzlich, dass die Zellen viel kleiner bleiben, ja, und sich nicht so weit ausdifferenzieren. Das ist ein Charakteristikum übrigens von Tumorzellen, dass sie sich nicht weiter, stark weiter differenzieren. Ja, also VEGF hat massive Wirkung, auch auf Astrozyten. Aus Astrozyten können Tumorzellen entstehen, ist eine Möglichkeit. Die Frage, die sich nun anschließt, die logische Frage ist, ist das, was wir hier in der Grundlagenforschung gesehen haben, ist das auf Tumorzellen zu übertragen? Die Tumorzellen des Glioblastoma multiforme ähneln in ihrer Morphologie den Astrozyten. Sie können aus diesen entstehen. Es gibt aber auch noch einen anderen alternativen Weg, den ich gleich aufzeigen werde. Das Glioblastoma multiforme ist ein Hirntumorgrad 4. 3 von 100.000 Menschen sind pro Jahr erkranken neu. Das mittlere Erkrankungsalter liegt in der Regel oberhalb von 60 Jahren. Und die Behandlung ist in der ersten Therapie eine Operation, eine Bestrahlung und eine Chemotherapie. Und es gibt jetzt einige Studien, die zusätzlich eine sogenannte Anti-VEGF-Therapie einsetzen mit Antikörpern, die gegen das VEGF gerichtet sind. Dafür ist in Deutschland bislang keine Zulassung erfolgt, aber in Studien wird es eingesetzt. Das heißt, wir haben eine Kombination aus verschiedenen Therapien, die hier genutzt werden können. Wir interessieren uns insbesondere für die Bestrahlung und für die antiangionetische Therapie. Bei der antiangionetischen Therapie, die genauso auch bei anderen Tumoren eingesetzt wird, werden Antikörper dem Patienten gegeben. Avastin oder Bevacizumab sind die Namen, die Sie vermutlich schon gehört haben. Und diese Antikörper binden am VEGF, was von Tumorzellen ausgeschüttet wird. Es kommt zu einer festen Bindung und das VEGF wird neutralisiert. Es kann nicht die Wirkung entfalten, Blutgefäße anzuziehen. Das Avastin hat die Zulassung bei der Behandlung von Darmkrebs, von Brustkrebs, von Lungenkrebs, verschiedenen Ovarialkarzinom, aber gegenwärtig noch nicht in Deutschland für die Behandlung des Glioblastom. Trotzdem gibt es eine Studienlage dazu und die zeigt Folgendes. Es gibt hier bei dem Glioblastom, insbesondere bei der rezidivbildenden Form oder bei den Rezidiven des Glioblastoms, bei der Wiederentstehung eines Glioblastoms, Bilder, MRT-Bilder vorher, vor der Behandlung und dann nach der Behandlung mit einer Chemotherapie, Temoxosolomid und Bevacizumab, Antikörpern, und Sie sehen, der Tumor, die Tumorgröße ist offensichtlich sichtlich kleiner geworden. Die Frage ist, wie hängt das jetzt zusammen? Wie greift das? Der Tumor schüttet VEGF aus. Das ist das normale, gesunde Bild im Gehirn. Viele, viele Zellen und Blutgefäße hier so bräunlich dargestellt. Beim Glioblastoma multiforme Patienten sind die unbehandelt jetzt in dem Fall, sind die Gefäße stark erweitert, in ihrer Anzahl stark, haben sie stark zugenommen und diese Gefäße haben auch keine intakte Blut-Hirn-Schranke mehr. Sie sind löchrig. Bevacizumab führt dazu, dass die Gefäße in ihrem Kaliber, in ihrer Anzahl wieder normalisiert werden. Es stabilisiert dabei auch die Blut-Hirn-Schranke. Sehr positiv. Sehr positiv diese Effekte, denn es führt in der Konsequenz, so ist die gegenwärtige Datenlage, zu einer gesteigerten Wirksamkeit der Bestrahlung und der Chemotherapie. Es gibt leider ein Problem hierbei. Viele Patienten, nicht alle, aber viele Patienten entwickeln eine Therapieresistenz. Die Therapieresistenz bedeutet, nicht alle Zellen werden durch die Chemotherapie und durch die Bestrahlung dann abgetötet. Es können an einigen anderen Stellen im Gehirn Rezidive wieder entstehen, neue Tumore ausgebildet werden. Wie kommt das? Das fragen wir uns gerade. Wie kommt das? Wie verhalten sich die Tumorzellen also in diesem Bereich? Und da gehen wir wieder zurück ins Labor, in unser Labor oben. Und das ist eine gegenwärtige Doktorarbeit von Reinhard Krischek, der mit humanen Tumorzelllinien arbeitet. Diese humanen Tumorzelllinien schauen wir uns jetzt an, zum Beispiel nach der Bestrahlung. Und wir arbeiten dort zusammen mit der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie in Herne, Professor Adamitz. Und an genau demselben Gerät, wie die Patienten bestrahlt werden, bestrahlen wir unsere Glioblastomzelllinien und schauen, wie sie sich denn verhalten. Und zwar hinsichtlich der Zellkommunikation. Und auch hier sehen wir wieder eine Zelle injiziert. Diese Zelle, nach der Bestrahlung, unterhält die sich mit viel, viel mehr Zellen, als sie das normalerweise tut. Und auch unter VEGF-Gabe unterhält die sich mit viel, viel mehr Zellen, als sie das normalerweise tut. Ob das gut ist oder ob das schlecht ist, kann ich Ihnen nicht definitiv sagen. Ich glaube nicht, dass das gut ist, dass die sich unterhält. Aber bevor wir nicht genau wissen, was da passiert, ist das im Moment noch mit einem Fragezeichen versehen. Wir schauen uns außerdem in Langzeitversuchen an so ganz modernen Mikroskopen an, wie bewegen sich denn Gliazellen, Tumorzellen, nachdem sie bestrahlt sind. Und Sie sehen jetzt hier einen Film und Sie sehen, einige von diesen Zellen, die gehen zugrunde, die kugeln sich ab, die werden rund. Aber es gibt auch hier so Zellen, die dann hier so runterkommen. Diese Zelle hier oben zum Beispiel, ja, Sie sehen, die kugelt sich nicht ab, die geht von hier oben runter, die wandert hier durch die Zellkultur mehr oder minder über relativ weite Strecken hindurch, die teilt sich sogar noch zwischendurch. Die ist überhaupt nicht betroffen von dieser Bestrahlung. Ja. Viele Zellen erwischen wir, aber einzelne Zellen sind offensichtlich resistent gegenüber der Bestrahlung oder auch anderen Therapien. Und das sind möglicherweise genau die Zellen, die diese Probleme machen, die diese Rezidive an anderer Stelle erwischen. Wir schauen uns jetzt an, das ist ja eine weite Strecke, die diese Zelle gewandert ist, wir schauen uns jetzt an, wie wir diese Wanderung vielleicht unterbinden können. Denn wenn ein Tumorherd bestrahlt wird, könnte es eben sein, ist eine Hypothese, die wir aufstellen, dass aus diesem Tumorbereich Zellen sich rauslösen und an eine andere Stelle im Gehirn wandern, relativ schnell hinmigrieren und dort ein Rezidiv bilden. Und wenn wir diese Wanderung verstehen und wenn wir diese Wanderung unterbinden können, hätten wir einen weiteren Ansatz, diesen Tumor zu bekämpfen. Denn viele Zellen erwischen wir ja, aber eben nicht alle. Nochmal, jetzt kommt ein bisschen eine Zusammenfassung der Daten bislang und ein kleiner Ausblick, was ist gerade in verschiedenen experimentellen, aber auch klinischen Studien, was wird da gerade gemacht und was gibt uns Hoffnung, dass wir, ich glaube sogar berechtigte Hoffnung, dass wir in einigen Jahren weitere Therapieoptionen zur Behandlung dieses Tumors haben. Sie sehen hier oben die normale Neuro- und Gliogenese, so wie ich sie ganz kurz so angerissen habe. Wir haben Stammzellen. Stammzellen sind Zellen, aus denen können Muskelzellen werden, Knochenzellen, Nervengewebezellen. Und diese Stammzellen, die werden zu neuronalen oder glialen Stammzellen, aus denen sich dann eben Gliazellen oder Neuronen entwickeln können. Bis hin zu dieser Differenzierung Astrozyt, Oligodendrozyt und so weiter. Bei einer gestörten DNA-Reparatur der Astrozyten können aus den Astrozyten Astrozytome werden. Aus den Astrozytomen können unter entsprechenden Bedingungen kann ein Glioblastom entstehen. Auf das Glioblastom wird in der Regel reagiert mit einer möglichst maximalen Entfernung des Tumors aus dem Hirngewebe, mit einer Chemotherapie und Bestrahlung und aktuell in Studien, die allerdings unter bestimmten Voraussetzungen auch vielversprechend sind, mit einer Anti-VEGF-Therapie, sowie in anderen Tumoren auch. Und idealerweise ist das Glioblastom zu diesem Zeitpunkt entfernt. Das Problem ist, wir entfernen selten den kompletten Tumor, sondern diese gestörte DNA-Reparatur führt offensichtlich immer noch zu einigen Zellen, wahrscheinlich in glialen Vorläuferzellen, zu Veränderungen. Diese glialen Vorläuferzellen, die möglicherweise eine Resistenz gegen die Bestrahlung oder die Chemotherapie entwickeln oder sie von vornherein schon haben. Es kommt dann in diesem Bild zu einer Rückdifferenzierung zu einer Stammzelle und es bildet sich eine Glioblastom-Stammzelle, eine Krebsstammzelle. Das ist eine Idee dabei. Und aus diesen Glioblastomen Stammzellen, die in bestimmten Nischen liegen, können dann neue Rezidive entstehen und neue Tumore entstehen, die mit den vorhandenen Therapien nicht ideal behandelt werden können. Das heißt, dieser Weg, den wir hier links aufzeigen, das ist eigentlich die Herausforderung in der Forschung zum Glioblastom. Und jetzt haben wir den Begriff der Stammzelle. Wir tun da etwas zu bei uns oben im Labor, wieder ein wenig Grundlagenforschung. Die Stammzelle, wie gesagt, ist eine Zelle, die sich in viele Richtungen differenzieren kann. Aber es gibt eben auch das Modell, dass aus einer differenzierten Zelle sie sich unter bestimmten Bedingungen, unter einem hohen selektiven Druck, wie er natürlich bei einer solchen Therapie durch Bestrahlung oder Chemotherapie entsteht, dass sie sich wieder zurückdifferenzieren können und dass sie wieder in eine Ursprungs-, nicht vielleicht totipotente, aber pluripotente Stammzelle zurückgehen. Und wir haben eine Doktorarbeit von einer medizinischen Doktorandin, Frau Koksch, bei uns in der Abteilung, die sich Bereiche anschaut im Körper, wo solche Nischen, Stammzellnischen besonders häufig liegen. Und das ist in der Regel in der Nähe von Gefäßen. Also gefäßassoziiert sehen wir Vorläufer und Stammzellen. Das scheint so eine Gefäßnische scheint es zu geben, die... Hier ist es mit einem Marker für Gefäßstammzellen assoziiert dargezeigt, die uns anzeigen, ja, es gibt offensichtlich Regionen, in denen Zellen liegen, die dieses Stammzellpotenzial haben und das auch noch in der Nähe von Gefäßen, was bei Tumoren ja eine große Rolle spielt. Die neuesten Forschungen, jetzt hier habe ich mal eine Veröffentlichung von Juno 2015, zeigt uns, dass diese Stammzellen und diese Krebsstammzellen insbesondere eine bestimmte Oberflächenstruktur haben. Und das macht uns Hoffnung, denn wenn wir charakteristische Oberflächenstrukturen auf den Zellen haben, können wir die natürlich nutzen, um diese Zellen zu erkennen. Erstmal erkennen, das ist schon mal ganz wichtig, identifizieren und dann als zweites natürlich, nachdem wir sie erkannt haben, möglichst zielgerichtet zu eliminieren. Und da sind wir bei dem Begriff der Nanomedizin. Das wird gerade entwickelt, dass man einen bestimmten Rezeptor auf der Krebsstammzelle, die nur diese Zelle besonders stark exprimiert, nutzt, um an diesen Rezeptor anzudocken und dann zielgerichtet an der Zelle Substanzen, therapeutisch wirksame Substanzen abzuladen, die dann diese Zelle abtöten. Das ist die Idee, die aktuell unter anderem verfolgt wird und die jetzt in klinischen Studien weiter natürlich eruiert wird, ob das Erfolg hat. Das war so ein Abriss, was wir bei uns im Labor an Grundlagenforschung machen, natürlich in Kooperation mit den Kliniken hier in Bochum. Also wir sind ja in sehr enger Abstimmung. Das ist so ein Team bei uns oben in der Abteilung, die viele, viele ganz komplizierte Aspekte da noch da behandeln. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen diesen Bogen aufspannen können, was Grundlagenforschung dazu beitragen kann, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich Tumorzellen ausbreiten, wie sie sich teilen und wie das Ganze integriert ist in möglichst optimale Therapieformen und was unsere Probleme sind, aber auch was unsere Lösungsansätze sind, dazu beizutragen, dass wir diesen Tumor hoffentlich irgendwann komplett heilen können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus